Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ressourcen neu denken, dem Podcast der DGAW zu Trends und Themen der Kreislaufwirtschaft. Mein Name ist Marvin Müller und in der heutigen Folge möchte ich einmal der Frage nachgehen, was eigentlich mit in die Jahre gekommenen Windkraftanlagen passiert, ob deren Teile wieder aufbereitet und erneut genutzt werden können oder ob Tür und Tor der Verbrennungsanlage geöffnet wird, um zum Beispiel die riesigen Rotorblätter dann ins Feuer zu schieben. Oder natürlich die Frage, kann man damit nicht etwas Besseres tun? Diese Frage möchte ich nicht alleine beantworten, sondern ich habe einen Gast mir per Internet zugeschaltet, und zwar den Herrn Frank Kroll. Er ist erster Vorsitzender des RDR Wind e.V. und war bis Mitte 2023 Gründer und Geschäftsführer der Neova. Hallo Herr Kroll.
Moin Herr Müller, herzlich willkommen.
Ja, um das direkt mal zu sagen, wer natürlich mehr Informationen zu Ihrer Person oder auch zum RDR Wind e.V. haben möchte, der kann natürlich einmal in unsere Shownotes gucken. Da sind noch weiterführende Links hinterlegt und da kann man sich noch ein bisschen vorab informieren. Ja gut, ich würde sagen, wir steigen mal direkt ins Thema ein. Ich habe ja schon gesagt, es geht heute um Windkraftanlagen und da wäre es zu Beginn natürlich mal interessant zu wissen, wie ist eigentlich der aktuelle Zustand deutscher Windkraftanlagen? Wir reden da viel drüber, die Presse schreibt da viel drüber. Aber wie sieht das eigentlich tatsächlich aus, um die Stilllegung, wie viele Anlagen zum Beispiel müssen wir uns denn überhaupt Gedanken machen?
Gut, reden wir drüber. Ja, Sie haben in der Tat recht. Es ist so, dass offensichtlich Windkraftanlage Geister scheidet oder sich an Windkraftanlagen Geister scheiden. Das hat sicherlich ein Stück weit mit der Visibilität zu tun. Aber was ich auch glaube, ein Stück weit mit einer gehörigen Portion Halbwissen, der wir beide ja heute mal mit etwas Solidität und Hintergrundinformation auf die Spur helfen können.
Das wollen wir in der Tat, ja.
Um Ihrer Frage sofort zu folgen, wie sieht denn der Rückbau aus? Also ich sage mal, wir reden in Deutschland immer über einen Bestand von rund 30.000. Es gab letzte Woche eine Publikation des Handelsblattes, da war zum ersten Mal von etwas über 30.000 die Rede. Also wir reden so zwischen 28.700 und 30.000, da gibt es unterschiedliche Studien drüber, aber etwa 30.000 ist der Bestand, den wir im Moment in der Bundesrepublik haben. Und wir reden jetzt über die Onshore-basierten Anlagen. Wir reden nicht über die seebasierten.
Ja.
Und um das mal so konkret wie möglich zu machen, reden wir nicht über diese großen Zahlen von 30.000. Reden wir doch mal, was ist im letzten Jahr passiert. Im letzten Jahr hatten wir einen Zubau, also ein, ich erkläre das gerne mal zwischen Brutto- und Nettozubau. Wir hatten einen Zubau von rund 3.500 MW. Das entsprach 745 Anlagen, ziemlich genau. Wir haben 534 MW stillgelegt, gab einen Nettozubau von rund 3000 MW. Und das sind so die Größenordnungen, die wir regelmäßig haben und die regelmäßig bei uns in den Büchern auftauchen. Der Zubau hat sich in den Jahren zwischen 2020 und 2022 etwas schleppender verhalten und war bislang in seinem Höhepunkt in den Jahren 2017 bis 2019 zu verzeichnen. Wir haben jetzt wieder ein Wachstum, also einen Grenzzuwachs im Bereich des Zubaus von Windkraftanlagen. Und das entspricht ja auch dem politischen, aber auch dem gesellschaftlichen Willen der Energiewende.
Wenn wir jetzt mal auf die Anlagen dann schauen, die dazu abgebaut haben, also über was für eine Lebensdauer sprechen wir denn hier? Also wie lange hält so eine Anlage tatsächlich?
Das ist einfach zu beantworten. Die hält, solange sie gut gepflegt wird. Und um das etwas, gehen wir mal in die empirischen Zahlen, die uns vorliegen. Also für gewöhnlich, und das ist ja so ein wenig der Meilenstein gewesen, das Auslaufen der EEG-Förderung nach 20 Jahren, also so um 2020, 2021 rum, sollte ja die Initialzündung für einen signifikanten Rückbau von Windkraftanlagen sein. Wir sprachen da vom vierstelligen Bereich pro Jahr. Das ist in der Form einfach nicht eingetreten. Das hat damit zu tun, dass Windkraftanlagen eben keine fest determinierte Laufzeit haben, sondern die Entscheidung des Rückbaus von Windkraftanlagen einmal einem strategischen Rational unterliegt, nämlich was der Windparkbetreiber, gehen wir mal von denen aus, ich klammer jetzt in einem ersten Schritt mal die bekannten Landwirte und Zahnärzte, die Investoren erster Generation waren, aus, also die institutionellen Investoren und Anleger, die Windparks betreiben, Die haben die Anlagen repowered, dazu komme ich gleich nochmal, um natürlich auf einer gegebenen Fläche, auf einer gegebenen Genehmigung mit einer geringeren Anzahl von Windkraftanlagen eine höhere Stromausbeute und damit eine bessere Versorgungssicherheit zu generieren. Und um nochmal konkret auf Ihre Frage zu antworten, etwa und um und bei 20 Jahren ist, glaube ich, ein realistischer Zeitraum. Unsere Mitgliedsunternehmen bauen im Moment Windkraftanlagen zurück, die Laufzeiten von 15, 16, 17 Jahren haben. Das ist das, was eigentlich so als statistischer Modalwert aufkommt. Und in dem Zusammenhang ist auch zu beantworten oder zu verstehen, was sind denn eigentlich die Motivatoren, warum eine solche Windkraftanlage zurückgebaut wird. Und die, wenn ich eingangs vom strategischen Rational sprach, sind nicht immer so strategisch. Wir haben bei unserem Mitgliedsunternehmen also auch Rückmeldung oder durch die Rückmeldung bekommen, dass Kunden sich entschieden haben, ihre Anlagen kurzfristig zurückzubauen, weil erstens plötzlich die Genehmigung da war. Dazu muss man wissen, dass die Genehmigung für den Rückbau einer Windkraftanlage in den vergangenen Jahren auch Jahre dauerte. Plötzlich beschleunigten sich diese Genehmigungen. Das heißt, der rechtliche Rahmen war plötzlich da. Es gab auch Entscheider, die gesagt haben, die BDSV-Notierung, das ist die Stahlschrottnotierung, die monatlich zur Verfügung gestellt wird. Diese Stahlschrottnotierung ist ein Preis pro Stahltonne in Abhängigkeit unterschiedlicher Güten, die ein Rückbauer, in dem Fall also der Besitzer, der Kunde, der sich für einen Rückbau entscheidet, für den Stahlschrott erhält, der im Rahmen des Rückbaus anfällt. Und das sind für eine Windkraftanlage bei rund 2,5 MW so ungefähr 200 Tonnen, ganz grob 200 Tonnen. Und wenn Sie 200 Tonnen mal mit Spitzenwerten von 400 Euro multiplizieren, dann kommen Sie in eine Situation, in der Sie über diese Vergütung einen großen Teil Ihrer Rückbaukosten kompensieren können. Also auch BDSV-Notierungen haben opportunistisch dazu beigetragen, dass solche Entscheidungen beschleunigt wurden.
Um die Diskussion einmal kurz zeitlich einzuordnen, weil wir gerade ab und zu den Bezug zu aktuellen Ereignissen oder auch Studien und Statistiken hatten. Also wir nehmen Mitte März 2024 auf. Das heißt, wenn wir da in diesem Zeitraum sprechen, dann sind das so die Ereignisse, die drumherum passieren. Ich würde jetzt mal gerne auf den tatsächlichen Rückbau von Anlagen gucken. Also ich habe gelesen, dass die Fundamente, die Gondeln und die Türme schon jetzt ganz gut recycelt werden können. Aber das Recycling der Rotorblätter noch immer Probleme verursacht. Können Sie da ein bisschen beschreiben, worin genau das Problem denn besteht?
Also das nächste Mal gestatten Sie mir eine persönliche Bemerkung. Ich glaube, das tatsächliche Problem liegt nicht in der Technologie oder der Verfahrenstechnik der Verwertung von Rotorblättern. Mhm. Das sind duroplastische Werkstoffe. Wir reden ja nicht über Uran-235-Isotope, sondern über sehr solide Plastizide. Ich glaube, an den Rotorblättern macht sich sehr viel fest, weil die auch gleichzeitig das Symbol für Windkraft sind. Mhm. Und was lange eben nicht verstanden wurde, ist, wie geht man mit Duroplasten um? Das ist auch nicht trivial. Duroplastische Werkstoffe, also das sind Faserverbundwerkstoffe wie Carbon oder Glasfaser, die man deutlich übrigens voneinander unterscheiden muss. Das leiste ich gerne nachher nochmal, wenn Sie das möchten. Diese Faserverbundabfälle unterscheiden sich eben von Thermoplasten. Das ist das, was wir aus der PET-Welt kennen. Mhm. Ja. Ja, also signifikant. Und ich glaube, die Analogie ist gestattet zu sagen, stellen Sie sich einen Kuchen vor, den Sie gebacken haben. Es gibt kein physikalisches und kein chemisches Verfahren im Moment, das uns in die Lage versetzt, diesen Kuchen in seine Bestandteile Eier und Zucker, Mehl und Hefe zurückzubringen. Und so ähnlich verhält sich das auch mit Duroplasten. Wir haben eine Matrix-Situation im Rotorblatt auf der Glasfaserseite, die aufgelöst werden müsste im Idealfall. Da das physikalisch und chemisch in der Form nicht möglich ist, ist eben ein solches Rotorblatt sehr detailliert zu betrachten. Wir haben die Glasfaser rundherum. Über die Glasfasern haben wir eben die Möglichkeit, oder wir nutzen und unsere Mitgliedsunternehmen nutzen die Möglichkeit, dass hier Zuschlagstoffe für die Zementindustrie verwertet werden, weil Glasfaser ist nichts anderes als Siliziumdioxid, ist also ein Quarzsand-Derivat. Man kann das Silikat eben benutzen, um Rohsand im Zementwerk zu substituieren. Das ist auch sinnvoll, weil Rohsand ein knapper werdendes Gut, ein knapper werdender Rohstoff ist. Dazu bedarf es einiger Vorbehandlung und dazu bedarf es natürlich einer Verfahrenstechnik, die dieses Material für die zementverarbeitende Industrie so aufbereitet, dass es dort auf der sogenannten kalten Seite, also auf der Calcinator-Seite in der Zementherstellung auch eingesetzt werden kann. Mhm. Andere Bestandteile im Rotorblatt sind, in alten Blättern finden wir dann noch Balsaholz, wir finden PU-Schäume, unterschiedliche Edelstahlverschraubungen. Es gibt sehr, eigentlich regelmäßig haben sie Kupfer, das dient nämlich auch dem Blitzschutz. Also alle Komponenten, die wir in den Rotorblättern finden, die können auch verwertet werden. Das umfasst auch die in einigen großen Rotorblättern zur Steifigkeit eingesetzten Carbongurte.
Mhm. Okay, da kommen wir gleich nochmal zu. Jetzt hatten Sie das eben schon einmal ein bisschen angeboten, das zu tun. Das wird mich dann doch mal interessieren. Also wenn wir auf Rotorblätter aus glasfaserverstärkten Kunststoffen mal gucken, die ja vor allem in der Vergangenheit häufig so gebaut wurden, können Sie ein bisschen beschreiben, was denn die Vor- und Nachteile eigentlich sind und warum man das so getan hat oder immer noch tut?
Ja, also Duroplasten, diese Faserverbundwerkstoffe wie Glasfaser sind erstmal ein sehr, sehr dankbares Material. Sie bringen eine hohe Steifigkeit mit, was auch notwendig ist, um die physikalischen Kräfte im Rahmen des Betriebes einer Windkraftanlage aufzufangen. Diese Rotorblätter unterliegen ja einer hohen mechanischen Belastung, sie unterliegen einer hohen UV-Einstrahlung, sie unterliegen Wind- und Wetterkapriolen und müssen also über längere Zeit dort weitestgehend unfall- und versehrungsfrei, also ohne dass irgendwelche Verwerfungen oder Materialermüdung auftreten, ihren Dienst leisten. Weil stellen Sie sich vor, ein solches Rotorblatt zu wechseln, ist eben nicht trivial. Das ist ein länger währender Einsatz an einer Windkraftanlage. Und die entstehenden Opportunitätskosten sind eben die nicht in dieser Zeit produzierbaren Kilowattstunden für den Strombedarf oder für den Energiebedarf. Also glasfaserverstärkte Kunststoffe können, so war mal die Vorstellung, die könnten wir eben so verbrennen, was natürlich kompletter Humbug ist. Weil das ist technologisch anspruchsvolles Material, das verbrennen sie nicht so. Es gibt deutlich bessere Materialien, dankbarere Materialien für die Verbrenner hier in der Bundesrepublik. Das Verkleben der Befeuerung bzw. der Verbrennungsanlagen ist eins, das Verstopfen der Filter ist ein zweites, so dass die ersten Verbrenner 2018, 2019 bereits in den Parametern der Anlieferung diese Glasfasern expressis verbis ausgeschlossen haben. Also die Verarbeitung von Glasfasern, die muss man kennen und die muss man können, aber es ist keine Raketenwissenschaft.
Aber das ist ja ein interessanter Punkt, also die Deponierung ist in Deutschland ja verboten. Die Verbrennung bringt eigene Probleme mit sich. Die haben Sie gerade schon beschrieben, wie zum Beispiel verstopfte Filter. Wenn das nun schwierig ist und wir beschäftigen uns ja gerade oder diskutieren ja gerade über den Rückbau von diesen Anlagen. Also was tun wir denn dann? Verbrennung geht nicht, Deponierung geht nicht. Was bleibt uns denn dann?
Also Deponierung glücklicherweise gibt es ja seit 2005 nicht mehr aufgrund des organischen Anteils, was auch, das möchte ich explizit nochmal sagen, was auch absolut richtig ist. Ja, was tun wir? Also, es gibt unterschiedliche Verfahren, in denen über mehrere Stufen zunächst einmal ein solches Rotorblatt von den von mir eingangs beschriebenen unterschiedlichen Wertstoffen befreit wird. Das heißt, die Wertstoffe werden entsprechend der eingangs genannten Klassifizierung voneinander getrennt. Die Rotorblätter werden dann gesägt. Das erfolgt meist auf der Baustelle oder zumeist auf der Baustelle, werden dann über standardisierte Container in Vorbehandlungsstandorte gebracht. Dort werden sie dann gekniffen, also klein gemacht für die Weiterverarbeitung. Warum ist das wichtig? Das ist deshalb nicht nur wichtig und notwendig, weil die Struktur der Glasfaser über das Rotorblatt sich deutlich verändert. An der Wurzel haben sie eine Faserverbund zu Matrix, also Harzverteilung von etwa ungefähr 80 zu 20 und das ändert sich dann bis zur Spitze auf vielleicht 70, 30. Das heißt, das Rotorblatt erfordert ganz andere physikalische Kräfte in der Zerlegung am Flansch und deutlich geringere an der Spitze. Diese Materialien oder diese Rotorblätter werden dann entsprechend der Vorgaben der verarbeitenden Betriebe zugeschnitten, ich sag mal auf eine Größenordnung von 1 bis 1,5 Meter, werden dann meistens noch über einen zweistufigen Zerkleinerungsprozess bei den Aufbereitungsbetrieben zerkleinert, sodass sie dann, und wir reden jetzt über die reine GFK-Aufbereitung, sodass diese dann für den Einsatz im Zementwerk notwendig sind. Und das ist auch die Antwort auf Ihre Frage. Im Moment wird die stoffliche Verwertung der Rotorblätter als die beste verfügbare Technik angesehen. Das bedeutet, dass die Rotorblätter, die Glasfaserkomponenten der Rotorblätter, eben in die stoffliche Verwertung zugunsten knapper werdenden Rohsandes gehen und in den Zementwerken damit Rohsand ein Stück weit ersetzen. Das ist das, was als stoffliche Verwertung im Moment der auch unserer Meinung nach bestverfügbare Weg ist.
Mhm. Aber bringt denn die Zementherstellung dann nicht auch noch eigene Probleme mit sich, wie Schadstoffentwicklung zum Beispiel? Also Ist es dann trotzdem sinnvoll, das so zu machen? Sollten wir weiter nach anderen Alternativen gucken? Oder ist das aus dem, was wir haben, der beste Weg?
Also es ist im Moment bei den technischen Möglichkeiten, die wir haben, der beste Weg. Gleichzeitig und gleichwohl entbindet uns das nicht davon, nach besseren Möglichkeiten zu suchen. Man muss auch mal Folgendes sehen. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, dass wir pro Jahr vielleicht, also Mitgliedsunternehmen haben in den vergangenen Jahren, in besten Jahren etwa 10.000 Tonnen GFK aufbereitet. 10.000 Tonnen bei der Produktionsmenge von 1 Million Zementklinker, also einer Tonne Zementklinker in der zementverarbeitenden Industrie in großen Betrieben. Sie sehen, das ist ein relativ kleines Volumen.
Das ist nicht viel.
Nein, in der Tat, da reden wir über Prozentbereich. Und die Herausforderung ist eben die komplexere Technologie und Struktur und Architektur der Rotorblätter. Das war eigentlich die Herausforderung. Und ich bin nach wie vor, und ich glaube, da schließen sich auch unsere Mitgliedsunternehmen an, dass die stoffliche Verwertung im Moment die beste verfügbare Technik ist, aber eben nicht die einzige. Wir sehen ja auch, dass es Unternehmen gibt, die ein Stück weit Rotorblätter oder GFK-Komponenten im weitesten Sinne aufbereiten und dort Stege oder Brücken draus bauen oder auf Kinderspielplätzen einsetzen. Manche bauen da Möbel draus. Das ist alles möglich. Aber angesichts der Mengen, über die wir reden, ist auch das nur eine kleine additive Komponente, die kreativ ist, die gut ist und die auch aus volkswirtschaftlichen Überlegungen ihren Platz haben sollte. Aber die großen Mengen werden die großen Mengen der Rotorblätter werden über diesen Weg sicherlich keiner Verwertung zugeführt. Das gilt für Deutschland, das gilt aber auch für den Rest Europas, in dem wir vor ähnlichen Herausforderungen stehen. Deswegen ja. Die stoffliche Verwertung der Zementindustrie ist im Moment die bestverfügbare Technik, die uns bekannt ist.
Sie hatten ja gerade auch schon gesagt, wir müssen auf jeden Fall weiter nach neuen Technologien, neuen Verfahren forschen. Da würde ich gerne später noch einmal drauf zu sprechen kommen. Ich würde gerade noch einmal den Bogen machen, weil wir haben jetzt über Glasfaser und glasfaserverstärkte Kunststoffe gesprochen. Es gibt aber aktuell oder in dem modernen Herstellungsprozess von Rotorblättern auch immer mehr carbonverstärkte Kunststofffasern, die da zum Einsatz kommen. Können Sie da auch ein bisschen zu erzählen zu den Vor- und Nachteilen von diesen CFK abgekürzt und vielleicht das auch mal in Relation zu den Glasfasern setzen?
Ja, gerne. Also CFK, also Carbonfasern, sind erstmal, was ihre Wertigkeit betrifft, spielen in einer ganz anderen Welt. Carbonfaser haben einen Marktpreis pro Mengeneinheit, der zwischen, ja auch da gibt es unterschiedliche Meinungen, aber zwischen 20 und 30 Mal so hoch ist wie der von Glasfasern. Carbonfasern sind technologisch deutlich hochwertiger, anspruchsvoller als Glasfasern. Carbonfasern unterscheiden sich von Glasfasern zum Beispiel dadurch, dass sie leitfähig sind. Sie haben eine andere Bruchdrehung, sie haben eine andere Querdehnung, das gehört alles dazu. Aber wichtig ist zum Beispiel die Tatsache, dass sie vor dem Hintergrund physikalischer Eigenschaften thermisch gut leitfähig sind und bei Erwärmung sich zunächst verkürzen. Das muss man also wissen, wenn man Carbonfasern weiterverwertet. Für Carbonfasern gibt es übrigens ein durchaus etabliertes Verfahren. Carbonfasern werden nämlich pyrolytisch aufbereitet. Das heißt, die Fasern werden aufgebrochen unter hohen Temperaturen und unter Ausschluss von Sauerstoff. Die dabei entstehenden neuen Fasern werden dann meistens in Fliesen verarbeitet. In Deutschland wird das zu einem großen Teil im Norddeutschland gemacht, in Stade. Dort gibt es von Mitsubishi Plastics eine pyrolytische Aufbereitung, in die auch der Großteil der Carbon-Komponenten geht, die im Rahmen des Rückbaus bei unseren Mitgliedsunternehmen anfallen. Also Carbon ist, wie gesagt, ein deutlich anspruchsvolles Material. Carbon verhält sich zu Glasfaser so ein bisschen so wie kugelsicher zu wasserdicht. Also okay. Es ist eine ganz, ganz andere Welt. Mhm. Carbonfasern sind imstande, Leben zu retten. Also die sogenannten beschusssicheren Westen, die Sie heute kaufen können, die heute im Einsatz sind, sind häufig unter Einsatz von Kohlefasern verbunden mit anderen Beilauffäden, so, dass sie unter einem normalen Oberhemd überhaupt nicht mehr auftragen und Geschossgeschwindigkeiten von bis zu 2000 Meter pro Sekunde absorbieren können. Also eine ganz, ganz, ganz andere Welt. Aus Carbonfasern werden die Monocoques oder auch aus Carbonfasern werden die Monocoques der Formel 1 Boliden gefertigt, gebacken. Und wir haben Carbonfasern in hohem Maße im Einsatz in der Veredelung von Automobilen. Da können Sie ja um Platz, also um Gewicht und damit auch Energie zu optimieren, Carbonkomponenten kaufen. Also Carbon hat auch einen anderen, sagen wir, einen anderen stylischen Charakter als Glasfasern. Und im Rotorblatt dienen die Carbongurte eben zur Verstärkung der Steifigkeit. Das bedeutet, bei bestimmten Blattlängen muss nicht nur die Eigenschwingung kompensiert werden, sondern vor allen Dingen die darauf wirkenden physikalischen Kräfte. Und deshalb sind diese Carbongurte als Verstärkung in den Rotorblättern eingesetzt worden. Das ist so das Thema Carbon. Carbonfasern sind, und das ist auch ganz wichtig, werden vom ersten Moment des Rückbaus von den Glasfasern getrennt. Die berühren sich nach dem Rückbau überhaupt nicht. Die gehen zwei komplett unterschiedliche Entsorgungswege, was auch notwendig ist, weil Carbonfasern sind, wenn sie brechen, alveolengängig. Das ist bei Glasfasern jedenfalls nach den wissenschaftlichen Kenntnissen, die uns vorliegen, nicht der Fall. Sie sind leitfähig, was eben dazu führen würde, wenn auch nur geringste Mengen an Carbonfasern mit ins Zementwerk kommt und sie einen Elektrofilter haben, dass es dann in einem nicht gewollten Feuerwerk mündet. Und wie gesagt, der hohe Marktwert von Carbon führt auch sinnvollerweise dazu, dass hier ein echtes Recycling möglich ist. Das ist auch bei Glasfasern technisch möglich, aber im großindustriellen Rahmen betriebswirtschaftlich noch nicht abbildbar.
Sie hatten das gerade kurz schon mal angesprochen. Wenn wir auf das Recycling von Carbon mal gucken und auch die Weiterverarbeitung, wie steht es denn da um Probleme? Also zum Beispiel lungengängige, krebserregende Fasern oder auch die Schadstoffbewertung von Carbon in dem Prozess?
Also da Carbon, wie gesagt, in einem geschlossenen Verfahren, in einem pyrolytischen Verfahren aufbereitet wird, und um das deutlich zu machen, ich bin kein ausgewiesener Experte in pyrolytischen Aufbereitungen, ist aber die von Ihnen angesprochene Gefahr, wenn das dort entsprechend der technologischen Notwendigkeiten und unter Einbehaltung der Arbeitssicherheitsmaßnahmen erkenne ich dort im Moment jetzt keine Bedrohung, keine Gefahr. Eine Gefahr entstünde dann, wenn ich in der Trennung von Glasfasern und Carbonfasern, wenn ich dort nicht im wahrsten Sinne des Wortes sauber arbeite. Aber genau das wird ja an der Baustelle durch die Datenblätter, die wir haben, und durch die Schneidetechnik, die dort, oder Sägetechnik, die zur Verwendung und zum Einsatz kommt, vermieden. Also eine Gefährdung durch Carbon auf der Baustelle ist mir nicht bekannt, weil diese Fachunternehmen das genauestens separieren und die Carbonstränge für gewöhnlich immer in einem noch umhüllt von einer Schicht GFK dann verladen werden. Also auf der Baustelle kommt keiner der Mitarbeitenden in irgendeiner Weise jetzt mit lungengängigen Fasern in Kontakt.
Okay, gut, jetzt haben wir ein bisschen auf den Status quo geguckt und viel darüber erfahren, wie Rotorblätter aktuell hergestellt werden, woraus die bestehen. Ich würde jetzt mal gerne ein bisschen in die Zukunft gucken. Wir reden ja über das Recycling und den Rückbau und die Weiterverarbeitung von den Materialien, aus denen eben diese Rotorblätter bestehen. Wenn wir jetzt mal über wirklich recyclingfähige Kompositmaterialien sprechen, können Sie da ein bisschen erzählen, wie eigentlich die Forschung aussieht, beziehungsweise ob es schon erste Produkte am Markt gibt, die vielleicht in der Zukunft GFK und CFK ablösen könnten?
Gut, also wir wissen, allerdings liegt mir dort keine dezidierte wissenschaftliche Analyse darüber vor. Und das ist immer wichtig, um eine Meinung zu haben oder zu bilden. Es gibt von den ersten OEMs, also von den ersten großen Inverkehrbringern, Rotorblätter, Siemens Gamesa ist eines dieser Unternehmen, die sagen, diese Rotorblätter seien komplett recycelfähig. Was das im Detail heißt, weiß ich nicht. Das kann ich nicht beurteilen. Es gibt natürlich böse Zungen, und ich möchte explizit sagen, der RDR Wind, und da spreche ich als Vorstandsvorsitzender für alle Mitgliedsunternehmen, wir neigen nicht dazu, jemandem etwas Böses zu unterstellen. Gleichwohl glaube ich, dass die jetzt initiierten Maßnahmen in erster Linie mal einen Marketingcharakter haben, um deutlich zu machen, wir arbeiten an etwas. Was wir mehr wissen, und deswegen ist es auch gut, immer über Mitglieder zu sprechen, beziehungsweise über Kooperationspartner, dort sind wir nämlich tatsächlich eingebunden als RDR Wind. Das sind Forschungen, die an der Universität Bayreuth betrieben werden. Da geht es nämlich darum, ein Stück weit zu sehen, ob die Herausforderung, die ich eingangs mit der Kuchenanalogie versucht habe, deutlich zu machen, wo Forscher daran sind, genau diesen Herausforderungen Rechnung zu tragen. Und das, worum es dort geht, ist die Forschung um sogenannte Vitrimäre. Dabei geht es darum, jetzt wird es wirklich materialwissenschaftlich, die Fließfähigkeit durch sogenannte schnelle kovalente Austauschreaktionen zu optimieren. Das bedeutet, um es mal etwas unwissenschaftlich zu formulieren, dass man für eine gewisse Zeit, also eine temporäre Situation von Thermoplastik generiert bei der Aufbereitung von oder bei der Verwertung von Duroplasten. Es wird also, um die Frage klar zu beantworten, es wird materialwissenschaftlich daran geforscht. Ich gehe davon aus, dass es auch andere Institute machen. Wir wissen vom Fraunhofer Institut, dass die ebenfalls ähnliche Forschung haben. Aber der Kooperationspartner, mit dem wir eben enger verbunden sind, ist die Universität Bayreuth. Und die arbeiten an der Stelle mit einem sogenannten digitalen Zwilling und künstlicher Intelligenz. Das heißt, die entwickeln ein Rotorblatt als in digitaler Form, und mit Hilfe von KI sind die dann in der Lage, unterschiedliche Materialveränderungen auf ihre physikalischen Konsequenzen, auf ihre chemischen Konsequenzen hin zu untersuchen. Und das ist für mich ein Verfahren, von dem ich glaube, dass das dem eigentlichen Anspruchsprofil am ehesten entspricht, nämlich ein Duroplast für die Phase seiner Verwertung thermoplastisch zu charakterisieren. Weil eingangs hatte ich ihn ja erläutert, der große Vorteil dieser Duroplasten ist eben die hohe Widerstandsfähigkeit. Und gleichzeitig ist dieses positive Kriterium und diese positive Eigenschaft auch der größte Nachteil.
Hm. Wir haben in der letzten Podcast-Folge, das schließt jetzt so ein bisschen an die Forschung und so weiter an, in der letzten Podcast-Folge haben wir über das Cradle-to-Cradle-Konzept gesprochen. Da stellt sich mir die Frage, also kann man so etwas auch auf Windkraftanlagen eventuell anwenden, dass Hersteller von Anfang an bessere Nachhaltigkeit, bessere Weiterverarbeitung von Windkraftanlagen planen, dass da vielleicht die Hersteller und die einzelnen Zulieferer sich besser miteinander verzahnen, um da eben so ein Verfahren zu planen, was die, ja, ich sag mal, Recyclingfähigkeit oder die Weiterverarbeitung besser gewährleistet.
Okay, jetzt sprechen wir über die ganze Windkraftanlage und
genau,
die ganze Windkraftanlage, genau, verdient es auch, ganzheitlich betrachtet zu werden. Und das heißt, die Fundamente und die Betontürme, jetzt reden wir von Betontürmen, bei den Fundamenten haben wir Mineralik. Das heißt, das sind Materialien, die selbstverständlich aufgebrochen werden können. Und wenn Sie den Deponie, wenn Sie dann den Klassen Z1 oder Z11 zugerechnet werden, auch jederzeit wieder eingebracht werden können. Übrigens etwas, was aus logistischen Gründen durchaus häufig passiert, dass wir diesen Aufbruch auf der Baustelle aufbereiten, unsere Mitgliedsunternehmen diese dann zum Beispiel als Füllmaterial wiederverwenden können. Also für den Beton sehe ich kein Fragezeichen, ob der Weiterverwendung oder des Recyclings. Für Stahl, glaube ich, brauchen wir das gar nicht zu diskutieren. Stahl ist selbstverständlich dazu prädestiniert, weiterverwertet zu werden. Im Maschinenhaus haben wir unterschiedliche Komponenten. Die Hülle für gewöhnlich besteht hier auch aus GFK. Über Rotorblätter haben wir gesprochen. Geht es also noch ein bisschen darum, in das Innerste zu gucken. Und im Innersten einer solchen Windkraftanlage haben wir eben Schmierhilfs- und Betriebsstoffe, die alle abgepumpt und recycelt werden. Das gleiche gilt für Hexaschwefelfluorid, also das SF6-Schutzgas, das wir in den Transformatorenhäusern anfinden, aber auch zum Teil in der Anlage. Auch das wird abgesaugt und kann von Fachunternehmen wieder aufbereitet werden. Insofern muss ich möchte ich auch gerne eine Lanze brechen für die ganze Windkraftanlage. Die hat schon sehr viel dafür getan, dass sie tatsächlich recycelfähig ist. Komponenten, die Schwierigkeiten machen, sind zum Teil elektrotechnischer Art. Was wir häufig antreffen in diesen Windkraftanlagen, ist die besondere Leiterplattenarchitektur alter CPUs, also dieser zentralen Prozessrechner. Dort haben wir auch im Wesentlichen, wenn überhaupt, dann Abfälle zur Verwertung. Also da ist wenig mit Recycling. Aber, und das ist wichtig an dieser Stelle einmal zu betonen, diese CPUs dienen nicht selten als im Rahmen des Rückbaus als lebenserhaltende oder lebensverlängernde Maßnahme an anderen Windkraftanlagen. Diese CPUs sind heute nicht mehr zu kaufen. Sie kriegen keine Ersatzteile mehr. Sie finden auch keine Software mehr dafür. Und wir erleben es oft, dass im Zuge eines Rückbaus genau diese relevanten Komponenten, die sensibler Natur sind, nachgefragt werden, ausgebaut und andernorts eine lebensverlängernde Maßnahme einer anderen Windkraftanlage generieren können. Und die Windkraftanlage, über die Sie sprachen, wenn diese Windkraftanlage auf sich selbst gucken könnte, dann können Sie mit Fug und Recht sagen, so irgendwie zwischen 95 und 98% meiner selbst ist eigentlich recyclingfähig. Ich finde das nicht schlecht.
Das ist in der Tat schon ein guter Wert. Und wir haben ja auch schon darüber geredet, an welchen Stellen man dann in der Zukunft noch etwas drehen muss. Und ne, wenn wir genau auf die Rotorblätter gucken, dann sieht man ja auch schon, was da noch zu tun ist. Ich würde jetzt gerne zum Abschluss dieser Podcast-Folge noch einmal über die DIN-Spec 4866-2020-10 sprechen. Da arbeiten Sie ja dran, die in eine DIN-Norm zu überführen. Können Sie da noch ein bisschen zu erzählen? Vielleicht auch den weiteren Verlauf? An welcher Stelle stehen Sie da gerade?
Klar, gerne. Also Witz ist ja nun nicht zufällig. Zufälligkeiten gibt es ja nicht, aber standard normal verteilt über das Kontinuum dieses Jahres treffen wir beide uns jetzt virtuell 2 Tage vor dem nächsten DIN-Treffen. Insofern bin ich dort ein wenig vorgespannt. Ja. Sie hatten schon das Stichwort genannt, DIN-Spec 4866. Das ist ja gleichzeitig die Gründungs-DNA des RDR Wind. Das ist ja auch das Thema, das alle zusammengebracht und getrieben hat. Da ging es ein Stück weit darum, standardisierte, saubere, verfahrenstechnisch einwandfreie Prozesse zu definieren für den Rückbau, für die Demontage, fürs Recycling, um genau nicht als Schmuddelkind zu apostrophiert zu werden. Diese DIN-Spec hat sich mittlerweile so durchgesetzt, dass viele unserer Kunden danach fragen. Es gibt 2 Bundesländer, bei denen ist das nahezu verpflichtend, danach zurückzuarbeiten. beziehungsweise zurückzubauen. In Österreich machen wir das ebenfalls, auch österreichische Kunden fragen danach. Also das hat sich als offensichtlich ganz sinnvoll erwiesen, eine Spielregel zu entwickeln. Jetzt zur Frage, was wird da draus? Ja, wir haben vor anderthalb Jahren mit dem Deutschen Institut für Normung in Berlin den Prozess aufgesetzt und möchten aus dieser DIN-SPEC, was ja eine Vorstufe zur Norm ist, eine eben solche gestalten und generieren. Und im Moment sind wir gerade dabei, zusammen mit den technischen Spezifikationen für Abbrucharbeiten, diese Norm zu entwickeln. Das heißt, wir wollen die Windkraftanlagen spezifischen Prozesse und Herausforderungen in die neue Norm bringen und wollen in dieser neuen Norm die bestehenden, aus Abbrucharbeiten bereits bekannten und verlässlich und belastbaren Prozesse mit integrieren. Das heißt, wir wollen das Rad kein zweites Mal erfinden, sondern um in dem Bild zu bleiben, dem Rad nur einen neuen Rahmen geben. Und das ist eben das Thema Windkraft. Das wird also jetzt ergänzt. Und die nächste Veranstaltung dazu ist auch in einer Präsenzveranstaltung in Berlin, jetzt am 20. März. Und wir stimmen uns im Moment mit allen Fachgebieten ab. Dazu gehört ja nicht nur das Thema der Verwertung, dazu gehört ja auch zum Beispiel das Thema, wie gehen wir mit Sprengleistungen um. Es geht darum, wie definieren wir die sauberen Prozesse für die Verwertung entsprechend der Sinnhaftigkeit der Kreislaufwirtschaft. Also das sind im Moment die Arbeiten, an denen wir sind und haben ein Arbeitspapier, in das jetzt reingearbeitet wird. Das heißt, die Struktur besteht, es ist jetzt eine Fleißarbeit aller Eingebundenen, aller Beteiligten, diese Inhalte zu liefern, die vorliegen, die aber jetzt abgestimmt werden müssen mit dem DIN-Institut und die dann ja auch einer Überprüfung standhalten müssen. Das ist so in Kürze das, was wir im Moment entwickelt haben. Und eins darf ich noch sagen, was der RDR Wind plant, ist nach der DIN-Norm, auch die Geschichte soll weitergehen, ein Gütesiegel zu entwickeln. Dann hätten wir nämlich einen Industriestandard für den Rückbau von Windkraftanlagen. Und ich hoffe, das ist dann auch so ein Stück weit eine Befriedung derjenigen, die übrigens zu Recht, weil das eben nicht immer so transparent war, sich die Frage laut gestellt haben, geht ihr eigentlich mit allen Materialien dieser Windkraftanlage so um, wie man das aus umweltgerechten Kriterien heraus auch tun sollte? Deswegen auch die Selbstverpflichtung zu sagen, wir gehen sogar weiter und sind bereit, uns dann ein Gütesiegel entwickeln zu lassen.
Ja, das ist auch eine Frage, die Sie gerade nochmal zum Abschluss genannt haben. Da hoffe ich, dass wir mit dieser Podcast-Folge auch ein bisschen Licht und Antwort gegeben haben und einmal Transparenz, Sie haben von Transparenz gesprochen, einmal darüber gesprochen haben, wie so eine Windkraftanlage dann tatsächlich rückgebaut werden kann, was mit den Materialien passiert. Und ich glaube, da haben wir schon ein Stück Aufklärungsarbeit auch mit dieser Folge geleistet. Ich finde den Prozess, die Normgütesiegel, auch sehr spannend. Das beobachten wir natürlich auch weiterhin. Alle Hörerinnen und Hörer, die das vielleicht auch weiter beobachten möchten, kann ich nur nochmal den Blick in unsere Shownotes empfehlen. Da finden Sie einen Link zum RDR Wind, aber auch zur DIN-SPEC, können Sie sich da gerne auch selber einmal ein bisschen einlesen oder bei Fragen auch gerne eine Mail schicken. Ja, für heute würde ich sagen, haben wir eine ganze Menge gelernt. Herr Kroll, ich bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich für Ihre Teilnahme an diesem Podcast. Bis zum nächsten Mal.
Alles Gute.
Und ich bedanke mich auch sehr bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für das Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn Sie diesen Podcast abonnieren würden. Mehr Informationen zu den Veranstaltungen der DGAW finden Sie auf unserer Homepage unter www.dgaw.de/Veranstaltung. Viel mehr Informationen zu den Themen der Kreislaufwirtschaft und zu allen aktuellen Veränderungen finden Sie im Mitgliederbereich. Mit einer Mitgliedschaft in der DGAW profitieren auch Sie von unserem Netzwerk. Treffen auch Sie Entscheider der Branche und der Politik im Rahmen unserer zahlreichen Veranstaltungen und profitieren auch Sie von Kontakten mit langjähriger Berufserfahrung. Sie können sich außerdem auf Fachveranstaltungen zu aktuellen abfallwirtschaftlichen Themen weiterbilden und an Arbeitskreisen teilnehmen und damit branchenrelevante Gesetze durch Stellungnahmen und Positionspapieren mitgestalten. Mehr Informationen zu einer Mitgliedschaft der DGAW finden Sie ebenfalls auf unserer Homepage unter dgaw.de/Mitgliedschaft, der Link dazu in den Shownotes.